Ja, wir wollen dann aus Johannes 17 lesen, das hohe priesterliche Gebet, das ganze Kapitel. Solches redete Jesus und hob seine Augen auf zum Himmel und sprach: Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, auf dass der Sohn dich verherrliche, so wie du ihm Macht gegeben hast über alle Menschen, auf dass er ihnen alles gebe, was du ihm gegeben hast, das ewige Leben. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich habe dich verherrlicht auf Erden und das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tue. Und nun, Vater, verherrliche du mich bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein und du hast sie mir gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. Nun wissen sie, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir kommt. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben und sie haben sie angenommen und wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin und sie glauben, dass du mich gesandt hast. Ich bitte für sie, nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, die du mir gegeben hast, denn sie sind dein. Und alles, was mein ist, das ist dein, und was dein ist, das ist mein, und ich bin in ihnen verherrlicht. Und ich bin nicht mehr in der Welt, sie aber sind in der Welt, und ich komme zu dir. Heiliger Vater, erhalte sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, dass sie eins seien wie wir. Solange ich bei ihnen war, erhielt ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, und ich habe sie bewahrt. Und keiner von ihnen ist verloren, außer dem Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt werde. Nun aber komme ich zu dir, und dies rede ich in der Welt, auf dass meine Freude in ihnen vollkommen sei. Ich habe ihnen dein Wort gegeben, und die Welt hasst sie, denn sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Wie du mich gesandt hast in die Welt, so habe ich auch sie in die Welt gesandt. Ich heilige mich selbst für sie, auf dass auch sie geheiligt seien in der Wahrheit. Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, dass sie alle eins seien. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, auf dass die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, auf dass sie eins seien, wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir, auf dass sie vollkommen eins seien und die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst. Vater, ich will, dass, wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt, ehe die Welt gegründet war. Gerechter Vater, die Welt kennt dich nicht, ich aber kenne dich, und diese haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. Amen. Amen.
Ja, ich darf euch alle recht herzlich begrüßen. Freut mich, euch zu sehen. Diesmal zweimal hintereinander, hat irgendwie zufällig, so hat sich so ergeben, aber es macht ja auch nichts. Ja, der Johannes 17, wir haben gerade den Predigttext gehört, ist also jetzt die Grundlage für die Predigt. Und ich kann euch sagen, ich kann heute Morgen nur einen ganz kleinen Teil von diesem Text auslegen. Vielleicht gibt es nochmal eine andere Predigt darüber. Aber wenn jetzt nachher jemand kommt und sagt, das steht doch auch noch drin und das auch noch, ich kann nur eine Auswahl bringen, sonst wird es zu lang, denn man weiß ja, die Konzentrationsfähigkeit ist nicht unbegrenzt. Ja, Vater, wir danken dir für deine Bibel. Wir danken dir, dass wir uns hier nichts aus den Fingern saugen müssen, dass wir nicht unsere eigenen Philosophien hier predigen müssen und irgendwelche Dinge, die wir uns ausgedacht haben, sondern dass die Predigt gründet in deinem Wort. Das hast du so geboten und ich bitte dich, dass heute Morgen jetzt dein Wort ausgelegt wird, dass wir so wie du, Jesus, Anteil hattest an dem Wort des Vaters und hast es uns weitergegeben und offenbart, hast es deinen Aposteln gegeben und sie haben es uns als deiner Gemeinde gegeben, dass jetzt auch in dieser Predigt dieses Wort rein aus der Quelle weitergegeben wird, dass wir trinken können, dass wir erfrischt werden, denn wir brauchen alle Ermutigung, wir brauchen alle Zurüstung, wir brauchen alle einen Lichtglanz aus der Ewigkeit, dass wir wissen, wo wir herkommen, wo wir jetzt sind und wo wir hingehen. So segne diese Predigt, das Hören und Reden in deinem Namen. Amen. Ich lese jede Woche christliche Magazine, unter anderem Idea Spektrum, kriege ich schon lange, das kommt automatisch in den Postkasten. Öfter kommt es vor, dass ich es weglege und denke, Gott sei Dank bin ich Lehrer und kein Leiter von christlichen Werken. Wir sollen ja sehr für sie beten, was auf denen für einen Druck, das spürt man aus manchen Berichten heraus. Da sind Werke, große Werke, da sterben die altgedienten Mitarbeiter und auch Spender weg und es kommen keine jungen Leute nach. Andere sind in Dauerkrisen, innere Streitigkeiten. Man liest das ja nur dann in diesen Berichten und malt sich so manche Szene aus. Ich kann mir vorstellen, dass mancher auch eine schlaflose Nächte verbringt. Dann sind große Erwartungen da, was alles jetzt passieren soll. Und in unseren Landeskirchen, wo ich ja herkomme, herrscht die liberale Theologie. Und wenn man gar nichts mehr weiß, weil man ja alle Wunder schon für unmöglich erklärt hat, dann wird halt politisiert. Ja, wenn ich so ein christliches Heft weglege, dann bin ich manchmal dankbar, dass ich hier predigen darf. Ich darf beten für die. Aber dann kann ich auch wieder sagen, auf Wiedersehen. Ich muss jetzt nicht die Krisen der ganzen Werke lösen, die da in den Gemeinden, wo ich immer eingeladen bin. Ich bin ja nicht nur bei Nazarenern, auch bei Methodisten. Ich war schon bei der Heilsarmee, bei Baptisten. Und man hört ja da so einiges. Ja, und dann werden meistens Strategien aufgezählt, wie man die Lage da verbessern kann. Strukturwandel, das ist ja für manche schon ein Horrorwort. Auch übrigens in Schulen auch, wenn es heißt Strukturwandel angesagt. Kultusminister hat wieder große Pläne. Lass uns einfach mal ein Jahr in Ruhe mit Plänen und uns unsere Arbeit machen. Ja, Strategien werden verkündigt, Strukturwandel, neue Formate. Ja, wenn wir das alles hier ein bisschen aufpeppen, die Lichter abschalten und eine Lightshow installieren, dann wird der große Aufbruch kommen. Was uns trösten kann, ist, dass zur Zeit des Apostels Johannes, der ja sein Evangelium im hohen Alter aufgeschrieben hat, ich hatte letzte Woche mal ein bisschen rumgerechnet, wenn der bei seiner Berufung vielleicht 20 Jahre alt gewesen ist, dann hat er sein Evangelium mit mindestens 80 Jahren geschrieben oder älter. Er muss uralt gewesen sein. Er kannte auch Markus, Matthäus und Lukas, diese Evangelien, also Markus ganz bestimmt. Und bekam vom Heiligen Geist den Auftrag, jetzt noch einmal als Augen- und Ohrenzeuge Jesu sein Evangelium, das Johannesevangelium, aufzuschreiben. Und die Zeit des Apostel Johannes war auch keine einfache Zeit. Da gab es zwar noch keine christlichen Magazine, aber Probleme gab es genug. Lest mal die Paulusbriefe. Die Gemeinde war ein Herz und eine Seele in Jerusalem, das war aber auch schnell vorbei. Was da für Streitigkeiten, Krisen waren, Druck von innen, Druck von außen. Ihr Lehren brachen ein, Gemeinden schrumpften. Wir lesen im Hebräerbrief, dass viele Leute die Gemeinde verlassen. Ihr Lehren sind nicht nur falsche Lehren. Das hängt damit zusammen, dass wir als Menschen uns irren können. Ihr Lehren sind Lehren, die von Jesus wegführen. Und deshalb sind sie gefährlich. Also Druck von außen und innen, das ist wahrhaftig nichts Neues. Aber was jetzt Johannes macht, er schreibt ja noch ein Evangelium. Man könnte fragen, warum schreibst du denn noch eins? Wir haben doch schon drei. Weil er sagen will, ich will euch keine neuen Strategien bringen, wie wir die Gemeinden aufpeppen und neue Leitungsstrukturen. Jetzt leitet nicht einer, jetzt leitet ein Team und so weiter. Das mag ja alles auch gar nicht schlecht sein, aber Johannes macht was ganz anderes. Ich nehme euch nochmal hinein in das, was Jesus getan und gelehrt hat. Er erinnert die Gemeinde, es hat nur Johannes, an die letzten Worte Jesu, die Abschiedsreden ab Kapitel 14. Und der Höhepunkt der Abschiedsreden ist quasi dieses Gebet. Damit schließen die Abschiedsreden ab mit dem sogenannten hohepriesterlichen Gebet. Jesus als der Hohepriester heiligt sich selbst. Das steht in Kapitel 17, Vers 17 von der Heiligung. Er heiligt sich selbst und bringt als Hohepriester, als Mittler die Anliegen deckt oder die Gemeinde vor den Vater. Man kann sozusagen sagen, der Johannes sagt, hinter eurem Rücken passiert Gutes. Das kennen bestimmt alle, hinter dem Rücken wird Schlechtes geredet. Ich glaube, da hat jeder schon so seine Erfahrung gemacht. Wenn man auf einmal mitkriegt, da wird Schlechtes verbreitet oder irgendwelche Dinge, die gar nicht stimmen. Man hat auch keine Chance, darauf zu reagieren. Aber kennt ihr das auch, dass hinter einem Rücken Gutes geplant wird? Ich hatte einmal einen Fall, da hat jemand den 70. Geburtstag gehabt und da musste alles heimlich. Wir machen dem eine Feier mit Musik, mit Buffet, mit Gratulationen, mit Geschenken, aber der darf nichts davon erfahren. Und dann hat mir jemand, ich war nicht dabei, erzählt, wie der an dem Tag so ein bisschen mies durch die Gegend gelaufen ist, weil er dachte, die haben alle meinen Geburtstag vergessen, keiner gratuliert, nichts ist. Und dann musste er raus, dann ahnte er schon, da ist was im Strauch. Und dann wird die Tür aufgemacht, Happy Birthday, herzlichen Glückwunsch und die Gratulationen gingen los. Und so ist das hier, der Vater und der Sohn sprechen über uns. Jesus nimmt uns ja hinein in das Zwiegespräch mit Vater und Sohn und die machen was Gutes für uns aus. Und ich kann euch sagen, das Beste kommt noch. Wenn wir denken, jetzt ist aus, die letzte Stunde hat geschlagen und dann geht die Tür auf und wir werden das, da endet das hohepriesterliche Gebet, ihn in seiner Herrlichkeit auch einmal sehen. Aber jetzt will ich, wie gesagt, einmal durch dieses Gebet gehen und ich weiß, dass ich vieles auslassen werde, aber das müssen wir ein anderes Mal halt nachholen. Oder lest es selbst. Dieses Gebet hat interessant, im Johannesevangelium gibt es Kreisbewegungen. Es ist so, als würde Jesus in dem Gebet immer wieder um so ein Thema herum kreisen. Es werden ständig irgendwelche Dinge wiederholt und nochmal in anderen Zusammenhang gesagt. Aber die Kreisbewegung ist nicht einfach so im Kreis herum, sondern es ist eine Aufwärtsbewegung. Und die interessant ist, dass dieses Gebet sehr eng verbunden ist mit dem Vater Unser und mit, also das Jüngergebet, jetzt haben wir das Herrengebet, das Jünger, Vater Unser ist das Jüngergebet und Philipperbrief, zweites Kapitel, diesen Hymnus. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für ein Raubfest, Gott gleich zu sein. Er entäußerte sich, er wurde Mensch, an den Gebärden als ein Mensch erfunden und wurde gehorsam bis zum Tode am Kreuz. Das ist der absolute Tiefpunkt und da geht es wieder aufwärts. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Das heißt, der heilige Gottesname im Alten Testament ist jetzt mit dem Namen Jesus so verbunden, wenn wir Jesus anrufen, rufen wir Gott selbst an. Dass alle Knie sich beugen, alle Zungen bekennen, auf der Erde, über der Erde, unter der Erde sind, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Das haben die damals gesungen. So eine Qualität hatten die Lieder in der Urgemeinde. Also, es geht im Kreis, aber nicht einfach so im Kreis herum, sondern es ist eine Aufwärtsspirale. Der erste Teil geht über die Verherrlichung, der zweite über die Jünger, der dritte über die Gemeinde weltweit und der dritte wieder um die Verherrlichung, in die dann die Gemeinde mit hineingenommen wird. Ich hatte ein Bild, das habe ich, leider kann man es jetzt nicht zeigen, aber ihr kennt das bestimmt, den römischen Brunnen. Oben ist die Quelle, da quillt das Wasser raus, das ist der Vater. Dann läuft das Wasser in die zweite Schale, der Sohn nimmt es auf, das ist Gott. Und dann geht es von der zweiten Schale auf die Apostel und die Jünger über, die Augenzeugen. Und dieses selbe Wasser quillt dann wieder in die letzte Schale, das ist die Gemeinde, das sind wir. Und so haben wir Anteil am frischen Quellwasser. Und das ist, habe ich ja auch vorhin gebetet, das ist wichtig, dass wir das bewahren und immer wieder neu suchen. Und so habe ich drei Teile. Also ich habe den zweiten und dritten Teil hier zusammengefasst. Erstens die Verherrlichung vom Vater und Sohn, zweitens die Jünger und die Gemeinde und drittens die Verherrlichung Jesu in seiner Gemeinde. Ja, die Verherrlichung von Vater und Sohn. Jesus beginnt sein Gebet mit Vater. Er hat ja aramäisch gesprochen, aber lieber Vater. Und ich sagte, das erinnert schon ans Vaterunser. Das Gebet Jesu ist ein Gebet Jesus mit seinem Vater. Und das Vaterunser, das er uns gelehrt hat, ist so quasi die Fortsetzung für die Gemeinde. Und jetzt spricht Jesus mit dem Vater über ein Wort, das ständig hier vorkommt, Verherrlichung. Was ist eigentlich das Wort Verherrlichung? Im Griechischen heißt es Doxa, Lichtglanz. Und im Hebräischen heißt es Kabod, das ist Gewicht, eine Gewichtung. Man kann das also auch übersetzen, Verherrlichung mit Gewicht oder Lichtglanz. Dass jemand in einen Lichtglanz gestellt wird und offenbar wird, wer er in Wahrheit ist, in seinem ganzen Gewicht seiner Persönlichkeit. Ich hatte da ein Erlebnis kürzlich, ich saß in der S-Bahn, war auf dem Weg zu einem Konzert, ein Klaviernachmittag, und da saß so ein komischer Mann mir gegenüber, so ein bisschen verstrubbelt die Haare, so Künstlertyp, und der trommelte alles mit seinen Fingern so auf seinem Bein rum. Ich dachte, was hat der denn? Ist der verrückt? Bis ich dann abends oder nachmittags im Konzertsaal war, und sah den dann im Konzertfrack auf die Bühne gehen. Und da wurde mir die Herrlichkeit dieses Künstlers bewusst. Im Zug dachte ich, was ein komischer Typ, der hat nicht mehr alle Tassen im Schrank. Und jetzt kommt die Verherrlichung. Er ist ein Künstler und das Getrommel war, er hat wahrscheinlich die Klavier, die Tastenfolgen ausprobiert. Und dann hat er wiederum den Komponisten, den er zur Aufführung gebracht hat, auch wieder verherrlicht, das heißt ins Licht gestellt. Und hier ist es jetzt so, dass der Sohn den Vater verherrlicht, also der Sohn stellt den Vater ins Licht und zeigt, wer der Vater ist, und der Vater zeigt, wer der Sohn in Wahrheit ist. Und was passiert da? In Vers 1 heißt es, die Stunde ist gekommen. Und das ist Passionstext. Die Stunde ist gekommen, das ist die Stunde der Passion und der Kreuzigung. Verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrlicht. Man glaubt es kaum, kann das sein, dass Jesus den Vater verherrlicht, indem er ans Kreuz geht? Wie bitte? Ja, der Sohn verherrlicht den Vater, indem er im Gehorsam gegenüber dem Willen des Vaters ans Kreuz geht. Und was zeigt Jesus am Kreuz? Ja, er zeigt das Herz Gottes, er offenbart, er verherrlicht Gottes Wesen. Gott ist Liebe, steht im ersten Johannesbrief. Und Liebe ist nicht ein schönes Gefühl, sondern Liebe ist die Bereitschaft, sich bis zur letzten, bis zum Lebensaufgabe hinzugeben für die Welt. Und kein anderer als Johannes hat in seinem Evangelium das Jesuswort überliefert, Johannes 3, Vers 16. Also hat Gott, der Vater, die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn dahin gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Das heißt, Jesus verherrlicht den Vater, indem er sein Leben für die Sünde der Welt dahin gibt. Ich habe das Werk vollendet, steht hier im hohen priesterlichen Gebet im Vers 4, das du mir aufgetragen hast. Und dieses Wort vollendet ist dasselbe Wort, das Jesus am Kreuz nach Johannes 19, es ist vollbracht. Ich habe das Werk vollbracht, sagt, betet er hier. Es ist vollbracht, betet er oder sagt er am Kreuz. Ich habe hier auf der Erde deine Herrlichkeit offenbart. Jesu meines Lebens Leben, Jesu meines Todes Tod, der du dich für mich gegeben in die tiefste Seelennot, in das äußerste Verderben, nur dass ich nicht möchte sterben. Tausendmal sei dir, liebster Jesus, Dank dafür. Und danach, nachdem Jesus dann gestorben war, nachdem er gerufen hat, es ist vollbracht, wurde er begraben, von den Menschen als Schuldiger hingerichtet, verlassen von allen Jüngern. Dann verherrlicht der Vater den Sohn. Am Kreuz hat der Sohn den Vater verherrlicht und jetzt verherrlicht der Vater den Sohn, denn indem er ihn ans Licht stellt an Ostern. Der Pöbel hat geschrien, kreuzige ihn, er ist des Todes schuldig. Und der Vater verherrlicht den Sohn, indem er sagt, er ist keineswegs des Todes schuldig, er soll leben. Und dann weckt er ihn auf und der Vater verherrlicht den Sohn, das heißt, er stellt den Sohn ins Licht, den ihr verworfen habt und zu unschuldig gekreuzigt habt. Das ist mein lieber Sohn, an dem ich habe Wohlgefallen. Ja, und jetzt geht es in Vers 2 mit der Himmelfahrt weiter, nachdem der Vater den Sohn an Ostern verherrlicht hat. Da ist es, ich bin nicht mehr in der Welt, aber sie sind noch in der Welt, nämlich die Jünger. Jesus wurde ja hinweggenommen zur Rechten des Vaters. Und jetzt ist ihm alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden. Das steht auch hier im Text. Und das Ziel der Allmacht Jesu ist jetzt, seine Gemeinde zu sammeln. Übrigens auch eine Predigt wert. Im hohen priesterlichen Gebet spielt der Psalm 23 eine ganz wichtige Rolle. Ich habe die, die du mir gegeben hast, Vater, behütet. Ich bin der gute Hirte aus Psalm 23. Wie gesagt, ich kann das jetzt nur anreißen. Das wäre eine eigene Predigt. Ja, wie kann Gott das zulassen? Ich weiß es nicht, warum Gott die Dinge zulässt, die auf der Welt passieren. Aber ich weiß, dass Jesus ein Ziel gesetzt hat, seine Gemeinde zu sammeln. Und er ist gerade mächtig dabei. Hier in unseren Breitengraden nicht ganz so, aber in vielen Teilen der Welt, bei den Ärmsten der Armen, kommen sehr viele Menschen zum Glauben. Das sind sehr gut belegte Zahlen, dass die Gemeinde Jesu zurzeit sehr dynamisch wächst. Leider nicht bei uns. Aber es kann sich auch noch ändern. Das ist das Ziel der Weltgeschichte, dass Jesus seine Gemeinde sammelt. Und darin der Vater den Sohn verherrlicht. Er hat einen Namen über alle Namen. Also das ist das Erste, der Vater verherrlicht den Sohn und der Sohn den Vater. Jetzt kommen die Jünger und die Gemeinde im zweiten und dritten Teil hier im Gebet. Die Jünger bzw. die Apostel, das sind die Augen- und Ohrenzeugen Jesu. In Vers 10 heißt es, dass Jesus in ihnen, in seinen Jüngern, verherrlicht ist, das heißt in der Botschaft der Apostel ans Licht gebracht wird. Und die haben die Worte im Glauben angenommen und weitergegeben. Johannes schreibt am Ende, Jesus tat noch viel mehr als das, was ich euch hier aufgeschrieben habe. Das aber ist geschrieben, nicht, dass ihr gute Unterhaltung habt, sondern dass ihr glaubt, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes. Und weil ihr glaubt, das Leben habt in seinen Namen. Und das ist die gute Botschaft für alle müden Mitarbeiter, für alle vom Ausbrennen bedrohten Leiter von Werken. Gemeinde lebt nicht aus sich selbst heraus, sondern hat die Mitte im dreieinigen Gott. Und da erfahren wir, was in diesem dreieinigen Gott vor sich geht, indem wir sein Wort studieren. Und wenn Überdruss sich ausbreitet, Druck von außen und innen kommt, macht weiter, predigt bibeltreu und haltet Bibelstunden ab. In welcher Form das auch immer passiert. Und wenn dann noch ein bisschen Pepp in die Bude kommt, schadet es ja nichts. Also das ist dann sozusagen der Luxus obendrauf, wenn man mal noch ein bisschen frische Dekorationen hat oder irgendwie Lichteffekte macht. Aber das ist nicht der Weg, wie man Gemeinden erweckt, sondern das Wort Gottes, wenn es Glauben findet, war immer in den ganzen Jahrtausenden das Geheimnis von geistlichem Aufbruch. Und lasst uns jetzt noch kurz einen Blick auf die Bitten Jesu. Was betet er denn für seine Jünger und seine Gemeinde? Er betet um Bewahrung und um Heiligung. Bewahre sie vor dem Bösen. Heilige sie durch die Wahrheit. Nach dem Johannesevangelium ist diese Welt beherrscht vom Fürsten dieser Welt. Wenn Johannes vom Welt spricht, meint er nicht die gute Schöpfung, sondern dann meint er einen bösen Ort, der ein Ort voller Lüge und Mord ist. Fake News, das kommt alles vom Teufel. Der Teufel ist ein Lügner, sagt Jesus, und ein Mörder. Und Bewahrung heißt, Vater, deine Gemeinde ist noch in dieser Welt und die verfolgten Christen, die können uns ein Lied davon singen, aber sie werden in dieser Welt bewahrt. Und Heiligung heißt umgekehrt, sie werden dadurch bewahrt, dass sie in diese Gemeinschaft, ganz innige Gemeinschaft mit Vater, Sohn und Heiligen Geist hineingezogen werden. Dann, wenn wir vollendet sind, aber jetzt auch schon im Heiligen Geist. Und ich glaube, die Macht der Bewahrung wird uns ganz oft nicht bewusst. In wie viel Not hat nicht der gnädige Gott über dir Flügel gebreitet? Ich hatte einmal ein Erlebnis, ich fuhr auf der Autobahn von einer christlichen Freizeit nach Hause und auf einmal, ich hatte so 130 drauf, mehr machen die alten Autos nicht mehr, aber es langt. Und auf einmal kam mir das Gebet von dem Leiter dieser Freizeit in den Sinn, bewahre die Teilnehmer auf der Nachhausefahrt. Es war, als höre ich es akustisch und in dem Moment zieht ein Lieferwagen rüber. Der hat mich nicht gesehen, ich war im toten Winkel. Ich habe es schon knallen gehört und da hat es richtig geknallt. Ich kann euch heute nicht mehr sagen, was passiert ist, jedenfalls ist nichts passiert. Und da habe ich ganz eindeutig erlebt, da waren irgendwelche Engel im Spiel, die haben da die Autos noch rechtzeitig auseinandergebracht. Aber oft bewahrt uns auch der Herr, da kriegen wir gar nichts mit. Wir werden mal staunen, wie oft wir bewahrt wurden, wo wir es gar nicht mitbekommen haben. Jesus hat für uns, für dich und für mich gebetet, bewahre sie vor dem Bösen. Der Teufel kann uns kein Haar krümmen, wenn Gott es nicht zulässt. Und zieh, Heilige heißt, zieh uns in deine Gemeinschaft. Und jetzt komme ich zum Letzten. Die Frage stellt sich, warum nimmt dann Jesus seine Gemeinde nicht aus der Welt heraus, wenn das so ein böser Ort ist? Die Verherrlichung Gottes in seiner Gemeinde. Das Ziel und der Sinn unserer gesamten Existenz ist das Einssein. Ich glaube nicht, dass es irgendwann mal eine Einheitskirche gibt. Das glaube ich nicht. Ich halte auch nichts von so einer Schummelökumene, wo man alles unter den Teppich kehrt. Man muss die Fragen auch diskutieren. Es wird nie eins, auch in den evangelischen Gemeinden. Es wird so viele Fragen geben, wo man unterschiedlicher Meinung ist. Und die muss man halt auch mal austragen und aushalten. Aber ich glaube, dass diese Einheit, dieses Gebet verwirklicht ist. Es ist die Einheit der Wiedergeborenen. Es ist ein Phänomen, das wahrscheinlich alle schon, die wiedergeboren sind, erlebt haben. Man trifft Menschen und kommt sofort in Gemeinschaft. Bevor man gefragt hat, in welche Gemeinde gehst du denn oder was denkst du zur freien Willen und dies und jenes. Man merkt sofort, es sind Geschwister im Glauben. In Lehrfragen werden wir immer Streit haben. Da wird es immer Meinungsverschiedenheiten geben. Aber es geht um die Herzensgemeinschaft. Das ist wichtig. Und das erleben besonders Christen in Verfolgung. Wenn du im Gefängnis sitzt, und ich habe Zeugnisse von Christen, die Jahre im Gefängnis waren, die haben sich gesehnt nach Gemeinschaft. Und dann kamen andere Christen, die auch verfolgt waren. Und dann haben die nicht gefragt, in welche Kirche gingst du denn? Sondern glaubst du auch an, ja, bist du auch wegen Jesus hier? Ja, lass uns beten. Und dann haben sie diese Gemeinschaft wahrhaftig erlebt. Ich will schließen mit einem wunderbaren Erweckungserlebnis, das schon 300 Jahre her, macht aber nicht, 1727 in Bertelsdorf, das ist bei Dresden. Da war der Graf Zinzendorf, das war der Herr, der Guts, der Reichsfürster, der Reichsgraf, hat dort regiert. Und er hat Glaubensflüchtlingen Asyl geboten in Herrnhut. Die haben Häuser gebaut, Anlagen gebaut. Und da sprach sich rum. Und dann kamen ganz viele, ja, damals sagte man Sektierer, so freie Gemeinden, freie Christen aus allen möglichen Traditionen. Und da hat es gekracht. Das war so schlimm, dass es kurz davor war, das ganze Projekt auseinanderzufallen. Und der Zinzendorf hat sich die Mühe gemacht, hat jeden Bruder angehört. Er muss eine unglaubliche Geduld gehabt haben. Er hat gebetet. Es war also so schlimm, dass der Graf sich veranlasste einzugreifen. Mit vielen Gesprächen mit den Einwohnern stellte er eine Satzung auf, die alle unterzeichneten. Er war auch ein guter Organisator. 12 Älteste standen der Siedlung vor, darunter der Zimmermann Christian David, einer ihrer Begründer. Aber das hat noch nicht die Einheit hervorgebracht. Am 13. August 1727 schließlich fand in der Kirche des benachbarten Bertelsdorf eine Abendmahlsfeier ab. Und da hat es auch richtig geknallt. Wie verstehen wir das Abendmahl richtig? Aber sie kamen alle zusammen, in der die zerstrittenen Herrenhuter zusammenfanden und ihre Konflikte beilegten. Der Heilige Geist sei über sie gekommen, so sagten sie über dieses denkwürdige Erlebnis. Wir brachten diesen und in den folgenden Tagen in einer stillen und freudigen Fassung zu und lernten zu lieben. Und das hat mir besonders gefallen, weil hier das Ziel der Einheit ist, damit meine Freude in ihnen vollkommen sei. Also wenn wir mit Jesus und dem Vater verbunden sind im Heiligen Geist, ist das Kennzeichen Freude. Und man konnte abends, war ja Sommer, ich habe ein Buch über Herrnhut, konnte man abends die Glaubenslieder singen hören, weil die Leute überströmten voll Freude. Diese Abendmahlsfeier gilt als der Gründungsakt der Herrnhuter Brüdergemeinde, die ihr Wirken bald in alle Welt ausdehnte. Jetzt kann man sagen, das ist 100 Jahre her. Aber wir haben denselben Gott damals, heute und in alle Ewigkeit. Und ich bete jeden Tag, dass wir solche Erlebnisse auch wieder in unseren Gemeinden und Werken und in der Welt, die jetzt noch gar nichts wissen will, wieder erleben. Und wir schließen mit dem Lied, das singen wir von Graf Zinzendorf, Herz und Herz vereint zusammen. Ach du holder Freund, vereine deine dir geweihte Schar, dass sie es so herzlich meine, wie es dein letzter Wille war. Ja, verbinde in der Wahrheit, die du selbst im Wesen bist, alles, was von deiner Klarheit in der Tat erleuchtet ist. Lass uns so vereinigt werden, wie du mit dem Vater bist, bis schon hier auf dieser Erden kein getrenntes Glied mehr ist. Und allein von deinem Brennen nehme unser Licht den Schein, also wird die Welt erkennen, dass wir deine Jünger sein. Und Gott segne uns. Amen.